Ja, als die Nastja da vor 3 Wochen ihre Herzattacke hatte und mir das dann gesagt hat, da habe ich im ersten Moment kurz gedacht, so, boah, Gott, so, was soll das? So, warum passiert das jetzt? So, die Nastja macht so eine gute Arbeit da drüben und wieso lässt du zu, dass sie ständig immer wieder so starke gesundheitliche Probleme bekommt? So, und jetzt sind sie auch extra noch hierher geflogen, um Gemeinden zu besuchen, und wir haben viel Zeit und viel Kraft in die Vorbereitung gesteckt, und jetzt kommt sowas nach der ersten Veranstaltung und sie müssen nach Hause fliegen. So, obwohl wir extra nochmal für Gesundheit, für Gelingen und so weiter für die Reise gebetet hatten und eigentlich auch damit gerechnet haben, dass Gott uns für diese Reise bewahrt oder auf diese Reise bewahrt und alles gut klappen wird. Und ich habe mich gefragt, so, warum? Ich konnte es nicht verstehen in diesem Moment. Und ich glaube, dass wahrscheinlich viele von uns schon mal an so einem Punkt waren, wo sie etwas von Gott erhofft oder erwartet hatten, aber das am Ende dann nicht eingetroffen ist. Ob es jetzt in ihrem persönlichen Leben war oder beim Leben einer anderen Person oder insgesamt im Weltgeschehen. Und ich habe eine Geschichte in der Bibel gefunden, wo Menschen was ganz Ähnliches erlebt haben oder genau dieselbe Erfahrung gemacht haben, nämlich dass Jesus manchmal ganz anders handelt, als wir das von ihm erwarten. Und das ist, das ist die Geschichte vom Einzug in Jerusalem in Johannes 12, Vers 16, und ich lese kurz den Text vor. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Passafest, um das es hier auch geht, war damals einer der wichtigsten Feiertage der Juden, und es war zusätzlich noch ein sogenanntes Wallfahrtsfest. Das heißt, wem es möglich war, der ist aus ganz Israel nach Jerusalem gekommen, ist dahin gepilgert. Das heißt, in und um Jerusalem herum waren ziemlich viele Leute anwesend, und ein Teil von diesen Menschen kommt eben Jesus entgegen, um ihn zu begrüßen. Also das heißt, man kann schon damit rechnen, dass es eine ziemlich große Menschenmenge gewesen ist. Und wenn man sich mit dem Kontext beschäftigt, dann merkt man, dass diese Menschen ziemlich große Erwartungen an Jesus hatten. Sie rufen zum Beispiel: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Das ist nicht irgendein Spruch, sondern es ist ein Zitat aus Psalm 118. Und in diesem Psalm geht es um den Messias, um den Gesandten Gottes. Das heißt, die Menschen benutzen dieses Zitat, weil sie in Jesus diesen Messias sehen, diesen Gesandten Gottes. Und mit diesem Messias erwarten sie ganz konkrete oder verknüpfen sie ganz bestimmte Erwartungen und Hoffnungen. Dazu muss man wissen, dass zu diesem Zeitpunkt Israel schon seit 300 Jahren unter fremder Herrschaft war. Da waren zuerst die Griechen, dann die Ägypter, und jetzt gerade sind die Römer dort, die über die Israeliten herrschen. Und das Volk hat sich extrem danach gesehnt, wieder frei zu sein, unabhängig zu sein. Und im Messias haben sie einen Messias erwartet, einen Gesandten Gottes, der ein mächtiger Mann ist und der die Freiheit von Israel gewaltsam erkämpfen wird. Und somit sehen sie in Jesus einen politischen Anführer, der die Römer vertreibt und der den Thron Davids wieder aufrichten wird. Und das erkennt man unter anderem auch in den Palmzweigen, mit denen sie Jesus begrüßen, weil das war damals einmal ein jüdisch-nationales Symbol, aber es war auch ein Symbol des Sieges. So hat man eigentlich siegreiche Feldherren begrüßt, die von der Schlacht wiedergekommen sind. Das heißt, so dieser militärische Aspekt ist auf jeden Fall auch gegeben hier. Und diese Erwartung finde ich sehr nachvollziehbar, die sie haben. Aber damit haben sie ein komplett falsches Bild an Jesus und an seine Person und an sein Handeln. Falsche Erwartung. Jesus auf der anderen Seite macht seinen eigenen Anspruch ziemlich deutlich eigentlich. Denn auf der einen Seite reitet er auf einem Esel. Damit erfüllt er auch eine alttestamentliche Prophezeiung, die Johannes hier auch zitiert. Nämlich: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Und damit sagt Jesus schon so: ja, ich bin der König von Israel, ich bin der, der auf den ihr wartet, aber erfüllt diesen Begriff ganz anders, als das Volk das macht. Denn der Esel war damals auch ein Symbol des Friedens. Wenn ein Herrscher irgendwo hingekommen ist mit dem Pferd, dann kam er in kriegerischer Absicht. Aber wenn er auf dem Esel geritten ist, dann heißt es, er kam in friedlicher Absicht. Das heißt, Jesus macht hier deutlich so, ich komme nicht, um Krieg gegen die Römer zu führen, sondern ich komme in Frieden und ich komme, um selbst am Kreuz zu sterben. Und das war sein Plan von Anfang an. Und das hat er sich auch gewusst in dem Moment, das war er sich auch bewusst in dem Moment, wo er nach Jerusalem reinkommt. Und während er, oder das heißt, während er durch die Menge so durchreitet, reitet er auch an all diesen Wünschen und Erwartungen der Menschen vorbei, die sie ja an seine Person und sein Handeln haben. So, er reitet seinem Ziel entgegen. Ein paar Tage später wird er am Kreuz für die Sünden aller Menschen sterben. Und das war damals ein ziemlich großer Schock für die Menschen und eine ziemlich große Enttäuschung für viele Menschen damals. So hatten sich die Leute das nicht vorgestellt. Das hatten sie nicht von Jesus erwartet. Aber sie mussten die Erfahrung machen, dass Gottes Pläne nicht immer unseren Wünschen und unseren Vorstellungen entsprechen. Und dass er manchmal ganz anders handelt, als wir das von ihm erwarten. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass es uns häufig auch ganz häufig genauso geht wie die Menschen damals in Jerusalem. Wir haben manchmal ganz bestimmte Vorstellungen, wie Gott ist und wie er handeln soll, wie er in unser Leben eingreifen soll oder in das Leben anderer. Wenn wir zum Beispiel Krieg sehen, dann erwarten wir von Gott so, dass er den Krieg beendet. Oder wenn wir andere Leute in Leid sehen, dann bitten wir Gott, dass er dieses Leid endlich beendet. Oder wenn wir selber krank sind, dann ja, erwarten wir irgendwie von Gott, dass er uns wieder gesund macht. Und diese ganzen Forderungen, die hören sich auch so gut an und so berechtigt. Und wir denken häufig, Gott, das ist doch jetzt die beste Lösung, die es gibt, mach das doch jetzt mal. Für die Leute in Jerusalem war es wahrscheinlich auch das Beste, was sie sich so vorstellen konnten, dass sie endlich frei und unabhängig von den Römern sind. Weil sie haben darunter, also war auch auf jeden Fall ein berechtigtes Anliegen, weil darunter haben sie gelitten. Und jetzt auch bei der Nastja ist es jetzt erstmal das Naheliegendste zu denken, dass es doch da auch das Sinnvollste wäre, wenn sie einfach körperlich und geistig einfach vollkommen gesund wäre, um diesen Dienst mit voller Kraft tun zu können, den sie dort macht und ja, in unserem Fall auch noch die Gemeindebesuche hätte beenden können. Doch die Erfahrung, die die Menschen damals machen mussten, müssen wir auch immer wieder machen heute. Nämlich Gott macht nichts. Jedenfalls nicht das, was wir uns von ihm erhofft oder vielleicht sogar, was wir gewünscht oder uns sogar, was wir gewollt hätten. So wie oft bitten wir Gott um Heilung, aber werden nicht gesund. So wie oft treten wir für andere Menschen im Gebet ein, aber ihr Leid geht weiter. Und wie oft bitten wir oder erwarten wir von Gott, dass er den Krieg beendet, aber der Krieg geht weiter. Und Gott scheint nichts zu machen. Aber Gott macht etwas. Ich verstehe auch häufig nicht, warum Gott dies oder jenes tut oder warum er dies oder jenes nicht tut. Und ich bin auch, habe auch immer wieder Fragen und bin auch manchmal sogar enttäuscht, wenn Gott nicht so handelt, wie ich das vielleicht erhofft oder erwartet hatte. Aber Gott lässt sich nicht einfach so von unseren Wunschvorstellungen und von unseren Erwartungen vereinnahmen. Und er lässt sich auch nicht in irgendwelche Rollen reinzwängen, nicht in die des eines politischen Anführers, eines siegreichen Feldherrn oder auch nicht in die eines Flaschengeistes, der einfach nur unsere Wünsche erfüllt. So wie Jesus damals an den Menschen vorbeigeritten ist, reitet er auch heute noch manchmal an unseren Erwartungen vorbei, seinem Ziel entgegen. Gott hat seinen eigenen Plan. Und als er damals ans Kreuz ging, hat er was getan, mit dem die Leute damals niemals gerechnet hätten. So, sie hätten sich niemals vorstellen können, dass Jesus, der Messias, in den sie so große Hoffnung gesetzt haben, dass der einfach so jämmerlich hingerichtet wird und stirbt. Und den Sinn dahinter hat wahrscheinlich in dem Moment auch fast niemand verstanden. Aber letztendlich hat Jesus damit viel mehr gemacht, als nur die Römer aus dem Land zu werfen. Durch seinen Tod kann jetzt jeder Mensch frei von seinen Sünden werden. Und wenn wir vergleichen Freiheit für Israel von den Römern oder Freiheit für jeden Menschen von seinen Sünden mit allem, was noch so da dran hängt, dann überwiegt doch das Letzte um das Tausendfache. So letztendlich war das die beste aller Möglichkeiten. Besser als wir uns das ja, vielleicht hätten vorstellen können. Und daran sehen wir, dass wir uns sicher sein können, dass Gott einen Plan hat. Auch wenn wir ihn nicht immer verstehen. Und, aber dieser Plan ist das Optimum und ja, besser, als wir uns das manchmal sogar vorstellen können. Und diesen Plan wird er durchführen, ob jetzt in der gesamten Weltgeschichte oder in jedem Leben von uns. Und dabei lässt er sich eben auch nicht von irgendwelchen Erwartungen oder Wunschvorstellungen von uns Menschen ja, vereinnahmen oder beeinflussen. Dazu passt auch ein sehr bekannter Vers in Jesaja 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und man könnte hier vielleicht noch ergänzen, eure Pläne sind nicht meine Pläne. Ich möchte mit diesen Gedanken jetzt keine ja, einfache Antwort auf unerhörte Gebete oder auf Leid geben und möchte sowas auch gar nicht runterspielen. Aber ich glaube, dass das ein möglicher Zugang ist, um mit diesem Thema umzugehen, mit ja, diesen Fragen umzugehen und vielleicht ein kleines Stück Friede für sich zu bekommen. Und um ein kleines Beispiel zu nennen, möchte ich nochmal kurz ausführen, was der Simeon immer am Ende von ihrem Vortrag so sagt. Die beiden ja, haben auch viel Leid erlebt, haben viel verloren. Und er hat gesagt, oder sie haben sich auch immer wieder die Frage gestellt, oder ja, warum ihnen jetzt schon wieder passiert ist, schon wieder so ein Schicksalsschlag, warum sie schon wieder, ja, sie haben sich immer wieder die Frage gestellt, trifft es denn jetzt schon wieder uns? Aber im Nachhinein haben sie gemerkt, dass sie dadurch jetzt einen ganz anderen Zugang zu den Menschen haben, die selber in Not sind, die selber Probleme haben, die sich selber in einer schwierigen Situation befinden und dass sie Gott jetzt extrem gut dafür gebrauchen kann, ein lebendiges Zeugnis dafür zu sein, dass Gott auch heute noch Wunder tut und dass er immer bereit ist, den Menschen zu helfen. Und damit können sie extrem viele Menschen ermutigen, nicht nur in der Ukraine, sondern auch hier in Deutschland. So, also ihr habt ja gerade schon beim Vortrag gesehen, wie viel die beiden dort auch machen und wie viel da passiert durch die beiden. Aber auch hier in Deutschland erleben wir immer wieder, wie Menschen dadurch angeregt oder inspiriert sind davon. Und ja, es ist einfach total schön, wie Gott dann aus diesem ganzen Leid doch noch so was Gutes gemacht hat. Also hat der Simeon so von sich selber gesagt. Und deswegen haben wir dann auch im Auto, wo ich die beiden dann zum Flughafen gebracht habe, haben wir dann auch so ein bisschen untereinander geredet, dass wir momentan so überhaupt nicht verstehen, warum das jetzt so passieren muss, warum die beiden jetzt nach Hause fliegen müssen, aber dass wir darauf vertrauen wollen, dass Gott das schon richtig macht, dass er den Plan dahinter hat, auch wenn es natürlich in dem Moment schwer war zu akzeptieren. Aber ich habe dann auch jetzt im Nachhinein kann ich darauf zurückblicken und kann sagen, es ist war trotzdem eine gute Tour. Ich habe jetzt außer dem Besuch hier, habe ich alle anderen Termine noch wahrnehmen können, eben alleine. Aber es war trotzdem, hat super geklappt und die Gemeinden waren angesprochen und muss sagen, im Nachhinein ist trotzdem alles gut gelaufen, obwohl da ja so ein großer Störfaktor mit dazugekommen ist. Und deswegen möchte ich auch euch heute und ja mich selber auch wieder ermutigen, immer wieder auf Gottes Plan zu vertrauen. Das ist natürlich jetzt mit Corona nochmal eine extra Herausforderung, aber wir glauben an den Gott, der diese Welt geschaffen hat, der alles in der Hand hat, der das Anfang und das Ende ist und der zu uns sagt, dass uns nichts, wirklich gar nichts von seiner Liebe trennen kann. Und wir können uns also sicher sein, dass er uns nicht im Stich lassen wird und dass es am Ende gut für uns ausgehen wird. Genau, und um das Ganze abzuschließen, würde ich gerne noch beten. Ja, Gott, danke, dass du ein Gott bist, der auch heute noch in diese Welt eingreift, der Wunder tut. Das erleben wir immer wieder, besonders ja auch in unserer Arbeit in Moldawien, in der Ukraine, wo du ja Menschen berührst und zu dir ziehst. Aber es gibt auch immer wieder Situationen, die wir einfach nicht verstehen und wo wir uns fragen, warum du nicht eingreifst oder zumindest nicht so, wie wir uns das wünschen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns gerade in diesen Situationen, die wir nicht verstehen, viel Frieden und Gelassenheit gibst und Kraft gibst, dir zu vertrauen, dass du einen guten Plan hast, dass du uns da durchführen wirst, auch wenn wir es in dem Moment vielleicht nicht sehen und nicht verstehen. Und ja, ich möchte dich jetzt auch bitten, dass du jeden, der heute Morgen hier ist, dass du ihn segnest, viel Kraft für die neue Woche gibst und ja, einfach ihn berührst. Amen.